Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Phoenix Persönlich. Ich freue mich, Ihnen heute den Mann vorstellen zu dürfen, der als Autobiograf des Ostens gilt, der als gebürtiger Rostocker diesem Land unter anderem den eigenen Osten erklärt. Herzlich willkommen, Steffen Mau.
Hallo, Herr Kohl.
Sie sind Soziologe, einer der führenden des Landes. Sie schreiben Bestseller, was ja auch nicht unbedingt ganz natürlich ist. Sie haben den Leibniz-Preis bekommen, also den Oscar der deutschen Wissenschaft. Der Kanzler hat Sie eingeladen zur Kabinettsklausur, um den Zustand des Landes zu erklären. Und Ihr allerneuestes Buch geht gerade in den Druck mit einem hochinteressanten Titel, nämlich Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Dann kann man ja sagen, ungleich vereint, das ist jetzt nicht so überraschend. Aber der zweite Teil, der hat es ja in sich. Warum der Osten anders bleibt. Bleiben wir ungleich? Bleibt es anders?
Ja, zumindest ursprünglich gab es ja so eine Erwartung, dass der Osten sich dem Westen anverwandelt, dass es so eine langfristige Konvergenz gibt. Ökonomisch und auch von den Einkommen her ist das ja gewollt gewesen. Und jetzt könnte man sagen, wir sind eigentlich übergegangen von so einer Transformationsphase des Ostens zu einer Posttransformationsphase. Also dieser Prozess ist eigentlich abgeschlossen. Und jetzt kann man ein bisschen bilanzieren, was ist eigentlich jetzt Stand der Sache. Und da wäre meine These, ja, alles hat sich nicht angeglichen, sondern es gibt interessanterweise auch viel Verstetigung. Also viele Dinge, die durchaus anders bleiben in der politischen Kultur, aber auch in den sozialen Strukturen, in den Mentalitäten. Und dass der Osten so verschwindet oder dass wir so etwas haben wie eine innere Einheit, die dann möglicherweise darauf hinausläuft, dass wir uns gar nicht mehr unterscheiden, das ist relativ unwahrscheinlich.
Also wir sprechen von etwas anderem als zwischen Bayern und Ostfriesen.
Ja, im Prinzip, klar, es gibt immer regionale Differenzen. Auch niemand würde erwarten, dass sich Leute aus dem Saarland jetzt Schleswig-Holstein annähern oder Bayern ihre Identität aufgeben. Also es gibt so etwas wie eine ostdeutsche Identität, ein ostdeutsches Bewusstsein.
Auch nach 35 Jahren?
Ja, auch nach 35 Jahren. Nicht bei allen und nicht immer stark. Und es dominiert auch nicht alles, was Menschen denken, fühlen und wie sie sich politisch orientieren. Aber es spielt nach wie vor für eine große Zahl von Menschen eine Rolle. Und es gibt sozusagen bestimmte Dinge, die irgendwie wie einzementiert sind. Also zum Beispiel die Vermögensverhältnisse, dass im Osten kaum etwas vererbt wird oder nur sehr wenig, dass die Vermögen nur halb so groß sind, dass die Einkommen kleiner sind. Das ist sicherlich anders. Und ich glaube auch, dass wir in der politischen Kultur große Unterschiede zwischen doch einer sehr gestandenen und gewachsenen Demokratie, auch vor allen Dingen einer Parteiendemokratie im Westen und einer doch sehr kürzeren im Osten finden können, die möglicherweise darauf hinausläuft, dass der Osten sich in mancher Hinsicht auch als Pionierregion erweisen könnte. Nämlich wenn wir über Fragen von Parteimitgliedschaft, Schwäche von Volksparteien nachdenken.
Aber bleiben wir noch mal bei diesem provokanten Wort, der Osten bleibt anders. Also jetzt 35 Jahre später, schwächt es sich denn ab über die Generation? Also ist es schwächer bei den Jüngeren oder sagen Sie, wenn Sie sagen, es bleibt so?
Ja, man hat im Prinzip gedacht, ja, dann gibt es sozusagen die DDR-Sozialisation und Leute, die jetzt irgendwie in den 50er, 60er und 70er Jahren geboren sind, die haben das von der DDR noch mitbekommen. Und natürlich lernt man nicht 100% um, ne? Sondern Menschen verändern sich langsam, Mentalitäten sind sehr sesshaft. Und dann war die Annahme, ja, dann gibt es eine Nachwendegeneration, die Leute, die nach 89 oder nach 1990 geboren sind. Und die würden eigentlich sich nicht mehr von ihren westdeutschen Altersgenossen unterscheiden. Und heute können wir schon feststellen, das ist nicht ganz der Fall. Wir sehen in unseren eigenen Untersuchungen sogar, dass die Leute, die zur Nachwendegeneration dazugehören, dass die dann sagen, ja, ich fühle mich doch als Ostdeutscher, also sogar mehr als die Älteren. Und es gibt noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen.
Das heißt, es verstärkt sich sogar
noch. Ja, bei der jüngeren Generation wird es noch mal stärker. Und interessanterweise tritt im Westen genau das ein, was man auch vermuten könnte. Also, dass diejenigen, die noch die deutsche Teilung bewusst miterlebt haben, für die gibt es noch Unterschiede zwischen Ost und West. Aber für die Jüngeren ist das gar nicht mehr wahrnehmbar. Ne? Also Leute, die jetzt unter 30 sind im Westen, die sagen, ja, wo sind eigentlich die Unterschiede zwischen Ost und West? Ich kann sie nicht mehr erkennen. Und im Osten sagen sie nach wie vor, ja, das gibt es noch. Und da kann man sich fragen, ja, woran liegt das eigentlich?
Aber das heißt, da sind Weichen falsch gestellt worden, die den Westen nicht betrafen, aber den Osten.
Naja, ich würde nicht immer sagen falsch, es ist auch nicht alles ein Problem. Ne? Also, dass sich sozusagen teilgesellschaftliche oder regionale Identitäten ausbilden, die auch auf einen bestimmten Traditionsbestand zurückgreifen, die durch familiale Erziehung und Erzählung weitergegeben werden. Das ist erstmal nicht problematisch. Und ich würde auch nicht sagen, dass man jetzt erwarten solle, ja, die deutsche Einheit ist jetzt erst vollendet, wenn die ostdeutsche Identität verschwunden ist. Ganz im Gegenteil, die wird bleiben. Die wird sich in gewisser Weise auch normalisieren. Aber sie zeigt eben auch, dass doch Kultur eine Prägekraft hat über vielleicht die Existenz dieses ostdeutschen oder des DDR-Systems hinweg. Und das ist schon mal ein interessantes, auch soziologisch interessantes Phänomen, dass es da offensichtlich ja Formen der Reproduktion oder des Weitergebens gibt, die eben über Generationen hinweg so laufen. Ne?
Also ich habe das beispielsweise als Korrespondentin in Großbritannien erlebt, dass natürlich das Bild, das die Deutschen dort hatten, als der Böse schlechthin, das wurde ja auch tradiert, natürlich über Filme und so weiter. Was ist denn falsch gemacht worden oder ist etwas falsch gemacht worden?
Ja, ich bin ja auch jetzt kein Kritiker der Einheit oder der Wiedervereinigung. Das wäre ja auch absurd. Die allermeisten Leute sind sehr zufrieden, ne? Also sehen sich auch als Gewinner der deutschen Einheit, sehen auch die enormen Freiheits- und Wohlstandsgewinne, die damit einhergegangen sind. Aber gleichzeitig sagen eben viele Leute, der Modus der Wiedervereinigung ist zu kritisieren. Und da würde ich sagen, wenn man das aus heutiger Sicht anschaut, wir hatten keine Blaupause, man wusste nicht, wie es geht, ist es doch schon so gewesen, dass im Herbst 89 doch viele Ostdeutsche sich zum ersten Mal auch als politische Subjekte erkannt haben. Ne? Mhm. Sie sind auf die Straße gegangen, haben Forderungen gegenüber der Regierung formuliert und letzten Endes auch das gesamte System zum Zusammenbruch gebracht. Und dann kam relativ schnell die deutsche Einheit, die war gewollt, mehrheitlich gewollt. Also da kann man jetzt nicht sagen, da ist jetzt der böse Westen dran schuld. Und das hat aber letzten Endes zu etwas geführt wie so einer Verunmächtigung. Also im Osten gab es ja in den 90er Jahren immer diesen Diskurs zur Kolonialisierung. Ich glaube, der ist führt uns auf eine falsche Fährte und den würde ich so auch nicht führen. Aber doch, dass die Ostdeutschen dann im vereinten Deutschland doch plötzlich nicht mehr diese Macht hatten. Ne? Also die ökonomisch Potenten, die politisch Machtstarken und auch die diskursiv Einflussreichen, die saßen dann plötzlich woanders. Und auch der Einigungsvertrag war ja so gestrickt, dass er eigentlich unverrückbar war. Ne? Es gab unglaublich viele Demonstrationen gegen die Treuhand, gegen bestimmte auch wirtschaftspolitische Maßnahmen. Dagegen hat man sich damals immunisiert, weil man eben viele Rückwirkungen auf den Westen fürchtete.
Und gleichzeitig sprechen Sie auch vom Vereinen antipodischer Gesellschaften. Das heißt, es gibt nach Ihrer Interpretation, gibt es einfach auch Probleme, die einfach entstehen, wenn zwei so starke, unterschiedliche Poden im Grunde vereint werden.
Ja, das war im Prinzip so ein bisschen so eine Illusion, der wir aufgesessen sind. Also Willy Brandt, ne, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Oder Helmut Kohl, die Brüder und Schwestern in der DDR. Das hat so eine Gemeinsamkeitsunterstellung nach vorn gebracht, die eigentlich nicht weit trägt. Ne? Man könnte ja sagen, das ist ja unglaublich anspruchsvoll. Zwei Länder kommen zusammen, die in unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen Systemen irgendwie sich ausgebildet haben, über 40 Jahre getrennt. Die Gesellschaften waren auch sehr isoliert voneinander. Ist ja nicht so wie heute, dass es Austausch gibt. Und das sind eben unterschiedliche Entwicklungspfade mit unterschiedlichen auch Mentalitäten, auch mit unterschiedlichen politischen Bewusstseinsformen. Und die vereinigen sich dann. Es ist ein fantastisches soziales Experiment zu sehen, was da passiert. Aber natürlich sind die Ostdeutschen nicht als unbeschriebenes Blatt in die Wiedervereinigung gegangen. Die Ostdeutschland war eben eine sehr arbeiterliche, proletarische Gesellschaft. Der Westen war viel mittelschichtiger, ne? Also war auch viel schon diverser und differenzierter, hatte auch eine lange Migrationsgeschichte, das gab es im Osten alles nicht. Und so kamen dann eben zwei sehr ungleiche Teile zusammen und haben was Gemeinsames Ganzes geformt. Und die Veränderungserwartung, die ist eigentlich vollständig auf den Osten umgelegt worden.
Sie sprechen da im Grunde ja wirklich aus eigener Erfahrung. Ihr erstes großes Buch, Lütten Klein, beschreibt ja den Stadtteil in Rostock, in dem Sie aufgewachsen sind. Wie ist denn das jetzt mal jenseits der Wissenschaft, wie ist denn das für den Menschen, Steffen Mau, wenn er im Grunde ja seine eigene Biografie auch wissenschaftlich untersucht? Im Grunde wie ein Ethnologe, der seine eigene Gesellschaft ausleuchtet.
Ja, ich muss sagen, ich habe manchmal doch diese Frage schon mal hin und wieder mal bekommen und ich habe die eigentlich immer zurückgewiesen, weil ich sage, niemand, der seinen Lehrstuhl in München hat oder in Frankfurt von meinen Soziologiekolleginnen, würde jemals befragt werden, ja, wie ist denn das eigentlich, wenn du deine eigene Gesellschaft beforscht? Ne? Die beforscht natürlich alle die deutsche Gesellschaft. Mhm. Aber ein ostdeutscher Soziologe kriegt diese Frage ganz oft und muss sich dann so ein Stück weit dafür rechtfertigen. Dabei mache ich eigentlich nichts anderes. Ne? Also auch ein französischer Soziologe würde ja nie die Frage bekommen, ja, warum untersuchst du die französische Gesellschaft? Wie ist das eigentlich? Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, wenn man sozusagen mit so einer Entfernung von der Herkunftsgesellschaft und einer Wiederannäherung doch im Prinzip so etwas aufbaut wie eine wissenschaftliche Distanz. Man könnte auch sagen, mein Buch ist in gewisser Weise, es beschäftigt sich auch biografisch mit Ostdeutschland, wissenschaftlich sogar redlicher, weil ich meinen Standpunkt im Verhältnis zu dem Untersuchungsgegenstand erstmal sichtbar mache. Ne? Ja. Also bei den allermeisten anderen Arbeiten ist das ja verschwunden. Die Biografie, wie jemand selber, ob er jetzt als Mann über irgendetwas schreibt, über den Arbeitsmarkt oder über Geschlechterverhältnisse, spielt keine Rolle. Mhm. Und ich habe das explizit sichtbar gemacht, einfach auch um Leserinnen und Leser ein Stück weit mitzunehmen und irgendwie auch Verständnis zu
haben. Sind ja auch gebrandet im Grunde dadurch als Rostocker oder als Lüttenkleiner. Sind Sie auch für die Menschen zu einem Vertreter Ihrer Heimat geworden dann?
Ja, also ich habe relativ viele Reaktionen bekommen, also wirklich hunderte Mails und Briefe auf dieses Buch. Nicht immer sozusagen eine Auseinandersetzung mit den Kernthesen dieses Buches, sondern da geht es schon darum, dass man irgendwie auch als öffentliche Figur Adressat wird, manchmal für Beschwerdeführung, für Richtigstellung. Es gibt unterschiedliche Typen von Rückmeldungen natürlich, aber es gibt auch viele Leute, die einfach eine Geschichte erzählen wollen, ne? Also die irgendwie sagen, das habe ich bislang so noch nicht öffentlich erzählen können und das möchte ich jetzt mal machen. Und das führt zum Teil auch zu sehr interessanten Austauschen, ne? Weil man einfach Dinge lernt, die man noch gar nicht wusste. Und weil man aber auch sieht, auch gerade bei den Veranstaltungen vor Ort, die man hat, ne, dass es noch einen unglaublichen Rededruck gibt. Ne? Dass da einfach vieles von dem, was vielleicht im Osten diskutiert wird, so erstmal keine Bühne hat, ne? Sondern dann über Umwege versucht, sich irgendwie zu artikulieren.
Sie waren ja in diesem Zuge auch noch mal in Ihrer alten Wohnung in Rostock, die ja, wenn ich das richtig gelesen habe, die Fenster Ihres Kinderzimmers zur Ostsee gingen. Also damals dann ja im Grunde zur Freiheitsbegrenzung, zur Sichtbaren oder Unsichtbaren. Hätten Sie damals gedacht, 35 Jahre später, zu diesem Ergebnis zu kommen, dass die beiden Gesellschaften anders bleiben?
Nicht unbedingt. Ich habe eigentlich auch geglaubt an diese Aufhol- oder Angleichungsthese, die eben da in der Politik, aber auch in der Wissenschaft sehr verbreitet gewesen ist. Und nicht geglaubt, dass sich sozusagen das so stark nochmal festsetzen könnte und dass man auch in vielen Indikatoren, das sieht man ja manchmal in Zeitungen, ne? Also ob das jetzt irgendwie die Zahl der Migrantinnen ist, ob das die Zahl oder Anschluss an Fernwärmenetze ist. Also da kann man wirklich ganz viele Indikatoren, ne? Also Größe des Niedriglohnsektors. Überall, wenn man das jetzt nach Landkreisen und Stadtkreisen aufteilt, bilden sich eigentlich die alten Grenzen wie Phantomgrenzen eigentlich nochmal ab. Also man kann Ost und West sehr, sehr genau unterscheiden. Und da gibt es hunderte Indikatoren. Und da hätte ich schon gedacht, dass man das nicht mehr so kann, sondern dass es da vielleicht auch neue Formen von Strukturierung gibt. Nord-Süd, auch interne ostdeutsche Differenzierung, die gibt es natürlich auch. Ne? Also eine Stadt wie Leipzig ist völlig anders, was anderes als jetzt ein Landkreis in Elbe-Elster in Südbrandenburg. Ne? Also das muss man auch dazu sehen, Ostdeutschland wird selber intern heterogener, aber man sieht trotzdem bei vielen Dingen noch, dass es da offensichtlich eine innere deutsch-deutsche Grenze gibt.
Einer der Indikatoren, auf die jetzt alle schauen, mit Blick auf die drei Landtagswahlen, die kommen im Osten, natürlich ist die AfD auch stark im Westen, aber in einigen Teilen in den neuen Bundesländern ja fast Volkspartei schon. Dieser Erfolg, würden Sie auch da sagen, das bleibt so? Der AfD?
Ja, man muss sehen, dass die, auch das hat was mit der Wiedervereinigung zu tun. In der DDR gab es ja nun ein Parteiensystem letztendlich, und es gab noch Blockparteien, aber keine entwickelten demokratischen Parteien. Und dann haben einige bundesdeutsche Parteien sich mit DDR-Parteien zusammengeschlossen, beziehungsweise die integriert. Damals hat sich eben auch die Art der Mitgliedschaftsstrukturen, die Organisation in Ortsvereinen, das hat sich nicht so ausgebildet. Also man kann schon sagen, mitgliedschaftlich gesehen sind die alten bundesdeutschen Parteien im Osten schwach geblieben. Also wenn man das jetzt mal auf die gesamte Zahl der Wahlberechtigten bezieht, nur 0,8% der Ostdeutschen sind Mitglied in einer Partei. Das heißt, die Parteien spielen für die lokale politische Kultur eine sehr geringe Rolle. Im Westen geht es auch runter von einem hohen Niveau und der Westen zehrt in gewisser Weise noch von dieser alten Tradition der Volksparteien. Aber in Ostdeutschland hat das so nie existiert. Und dadurch hat sich eben auch eine andere Art von Parteienstruktur entwickelt. Die Stärke der AfD ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass rechte Kräfte sich relativ gut vernetzen konnten in den 90er Jahren und angefangen haben, Strukturen aufzubauen, von denen sie heute profitieren. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Bündnis Sahra Wagenknecht anschaut, die Umfragen.
16% zum Teil in Thüringen, 30% AfD.
Und in den westdeutschen Landesparlamenten schaffen sie fast nicht die 5%-Hürde. Ne? Eine Umfrage habe ich jetzt gesehen, wo sie mal bei 6 waren. Aber man könnte schon sagen, möglicherweise wird das eine rein ostdeutsche Partei. Und dann hat man eben zwei sehr starke Parteien. Die AfD ist natürlich ein gesamtdeutsches Phänomen, aber es macht eben einen Unterschied, ob man vielleicht 16 oder 17% bekommt oder über 30% bekommt. Und da würde man nochmal wieder, jetzt auch als Folge der Landtagswahlen, möglicherweise eine größere Differenzierung zwischen Ost und West finden.
Wie schaut denn der Soziologe Steffen May auf diese Wahlen?
Ja, mit großer Sorge natürlich. Es ist in gewisser Weise ein Experiment, weil wir nicht ganz genau wissen, wie sich die handelnden politischen Akteure nach der Wahl mit einem bestimmten Ergebnis dann orientieren werden. Es wird unglaublich viel Druck geben, auch neue Formen von Regierungsbildung auszuprobieren, also Minderheitsregierung, aber auch sozusagen ungeliebte Bündnisse mit sehr vielen unterschiedlichen politischen Farben. Und es wird natürlich die Verführung oder die Verlockung geben, möglicherweise auch strategische Optionen zu erweitern, indem man irgendwie mit der AfD sicherlich nicht koaliert, aber doch eine Form von verabredeter Zusammenarbeit, sowas vielleicht hinzubekommen. Und ich glaube, das würde die deutsche politische Landschaft enorm umflügen. Von daher sind das für mich schon sehr entscheidende Wahlen, die auch so ein Kipppunkt sind im Hinblick auf die demokratische Entwicklung.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch Triggerpunkte über Polarisierungsunternehmer, die bewusst Konflikte verstärken. Und eines der Themen, das die AfD ja ganz bewusst besetzt hat, auch ist das Thema Migration. Was daran triggert denn so viele Menschen?
Ja, Migration ist natürlich immer mit Ängsten verbunden. Ne? Also das Fremde schürt sowieso Ängste. Aber es ist natürlich auch die Forschung, dass es so etwas gibt wie Kontrollverlust. Ne? Also die Frage der Sicherung von Außengrenzen oder der EU-Grenzen. Da haben viele Leute eben das Gefühl, es strömen wahnsinnig viele Menschen dazu hinzu. Und das lässt sich irgendwie auf Dauer nicht stabilisieren. Und da die anderen Parteien wenig Angebote da machen, scheint die AfD dann die einzige Adresse zu sein. Es gibt generell in Ostdeutschland mehr Ressentiment gegenüber Migration, obwohl es eben auch eine starke demografische Schieflage gibt. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Ostdeutschland, zwar ist diese Ost-West-Migration jetzt nicht mehr so, dass Ostdeutschland mehr verliert als gewinnt, sondern seit 3-4 Jahren ist es im Prinzip so, dass es einen leichten Wanderungsgewinn gibt. Aber wenn man sich die ostdeutsche Altersstruktur anschaut, dann sieht man, dass es eine schrumpfende Gesellschaft ist. Es gehen viel, viel mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt raus als eintreten. Das heißt, Ostdeutschland ist mehr als jede andere Region auf Zuwanderung angewiesen. Und von daher ist es schon eine kritische Situation, wenn gerade diese Landkreise oder Bundesländer die Migration dringendst brauchen, um überhaupt ihre wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben, dass die sich besonders stark verschließen.
Sehen Sie denn Ansätze, wie man eine Akzeptanz verstärken könnte? Müsste es das dänische Modell sein, dass man sagt, also wir reduzieren Migration dramatisch? Oder gibt es auch Anreize, die dazu führen könnten, zu Akzeptanz führen könnten? Also beispielsweise Egoismen zu aktivieren, dass man klar macht, warum Migration gebraucht wird, warum sie gut ist, warum sie jedem Einzelnen nutzt.
Das machen Unternehmerinnen und Unternehmer in den Regionen ja auch schon, ne, dass die häufig jetzt die Alarmglocken schrillen lassen und sagen, das geht nicht so weiter, wir haben hier riesige Probleme, Fachkräfte zu rekrutieren. Aber im Prinzip so ein bisschen der Knackpunkt bei der Akzeptanz für Migration sind schon die staatlichen Kapazitäten, die staatliche Leistungsfähigkeit erfolgreicher Integration. Also wir haben in unseren Untersuchungen gefunden, es gibt natürlich eine Gruppe von Leuten, die sozusagen xenophobisch sind, ne, wirklich extrem sich gegen Migranten, gegen alles Fremde stemmen. Mhm. Aber das Gros der Bevölkerung sagt eigentlich, ja, Migration ist in Ordnung, solange das reguliert und gesteuert ist, solange die Integration ins Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt gelingt. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was durch staatliche Institutionen zu bewerkstelligen ist. Da fehlt es häufig an Know-how, an Digitalisierung, auch an sozusagen erfahrenem Personal, um das zu machen. Aber wenn das gewährleistet ist, ne, dass die Leute wirklich schnell auch in den Arbeitsmarkt kommen, dass man das Gefühl hat, die Schulen funktionieren trotzdem.
Und solange man nicht...
Ja, dann gibt es eben auch eine große Akzeptanz. Auf dem Wohnungsmarkt gibt es sozusagen keine starke Konkurrenz. Dann gibt es auch eine große Akzeptanz. Und ich glaube, man kann in vielen Bereichen das auch relativ deutlich sehen. Also wenn wir jetzt sagen, ja, zum Beispiel der Gesundheitsbereich, ne? Also da muss man jetzt gar nicht auf die häusliche Pflege gehen. Die ist ganz stark migrantisch geprägt. Ne? Aber selbst bei zugewanderten Ärztinnen und Ärzten, da sehen wir eine Verdopplung in den letzten 10 Jahren. Ne? Also über 60.000 Ärztinnen und Ärzte sind zugewandert. Wir haben 28% der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland haben Migrationshintergrund. Ne? Also unser Gesundheitssystem wäre gar nicht mehr leistungsfähig, wenn wir diese Leute nicht hätten. Aber wir haben trotzdem viele Migrantinnen und Migranten, die jahrelang auf die Anerkennung ihrer medizinischen Abschlüsse warten.
Und das Bild wird natürlich dann auch mitunter geprägt von Dingen wie der Demonstration jetzt in Hamburg, wo ein Kalifat gefordert wird.
Ja, das ist natürlich etwas, was Sorgen machen muss. Ne? Also ist, klar, das ist eine sehr, sehr kleine Minderheit. Das muss man mal sagen, dass man das nicht gleichsetzt mit der muslimischen Bevölkerung oder der Bevölkerung muslimischen Glaubens. Aber natürlich gibt es auch sozusagen misslingende Integration. Ne? Also aus unterschiedlichsten Gründen. Das sind nicht notwendigerweise kulturelle, das sind oft soziale Gründe. Aber es gibt natürlich auch in dem Feld Akteure, ne? Also religiöse Prediger, die versuchen, junge Menschen zu gewinnen, die vielleicht diese Idee eines Kalifats oder Gottesstaates dann propagieren. Und da laufen eben Leute hinterher und verabschieden sich dann vom Fundament unserer freiheitlichen demokratischen Ordnung. Ich glaube, da muss man sehr genau aufpassen, um sich solchen Fehlentwicklungen entgegenzustemmen. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine kleine Minderheit. Und das Problem entsteht eben dadurch, dass durch solche Bilder und auch durch eine bestimmte öffentliche Kommunikation über dieses Thema auch wieder Ängste geschürt werden, die die muslimische Bevölkerung insgesamt betreffen und auch Formen von Diskriminierung und Vorurteilen hervorrufen können.
Und führt das als einer der Faktoren zu dieser überwiegenden Gereiztheit unserer Gesellschaft, die ja immer stärker wird? Sie beschreiben das ja in Ihrem Buch Triggerpunkte auch, die Themen, die zu unversöhnlichen Debatten dann auch führen.
Ja, manchmal sind das sozusagen politische Ersatzthemen, dass wir uns gar nicht um das Eigentliche streiten, sondern dass auch politische Akteure, gerade die Polarisierungsunternehmer, die Sie genannt haben, natürlich permanent den öffentlichen Diskurs sondieren und gucken, wo es wieder solche Reizthemen gibt. Und die eignen sich natürlich so besonders gut, um auch spaltend zu agieren, dass man eben sagt, okay, das ziehen wir jetzt hoch, das ist zwar ein politisches Randthema, aber da wissen wir, dass das als Aufreger relativ gut funktioniert. Und solange das erfolgreich bewirtschaftet wird, wird es immer Leute geben, die da irgendwie sich davon anstecken lassen und emotionalisieren lassen und dann möglicherweise sagen, ja, das kann ja wohl nicht sein, wir sehen jetzt diese Demonstrationen in Hamburg, das ist ja eine Gefahr und da können wahrscheinlich die allermeisten Leute zustimmen und die ziehen eben die Schlussfolgerung darauf, dass wir die Grenzen daraus, dass wir die Grenzen dicht machen müssen.
Ja. Welche Rolle spielt denn, wir leben ja in einer Phase extremer wahrgenommener Krisen, der Krieg in der Ukraine und vieles andere. Welche Rolle spielt da Veränderungserschöpfung, dass die Menschen einfach sagen, ich kann jetzt nicht mehr und auch das zu Reizungen führt?
Ja, da glaube ich, das spielt schon eine große Rolle, dass es eben sozusagen eine enorme gesellschaftliche Spannung gibt. Es gibt ja auch kein richtiges Fortschrittsprojekt mehr, ne? Dass die Leute irgendwie sagen können, ja, da ist die Politik und die Politik sagt ungefähr, wie die Dinge so laufen sollen und in 5 oder 10 Jahren ist das alles tendenziell besser. Diese Geschichten, die funktionieren nicht mehr gut. Aber wenn wir sehr viele Krisen haben, von denen nicht so richtig klar ist, wie die sich so ausentwickeln. Also
die Fortschrittskoalition, so wie sie definiert ist, die bedient das nicht.
Ja, zu wenig. Die haben natürlich auch Fehler gemacht. Da hätte man sagen können, hätte man vieles besser machen können, wo man auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens hat. Aber jetzt haben wir sozusagen natürlich viele Krisen, die die Gesellschaft unter Stress setzen, ne? Wo permanent Leute justieren müssen, wie kann ich mich da jetzt eigentlich positionieren? Was bedeutet das für meine persönlichen Lebensumstände? Mhm. Und das führt eben häufig auch zu Formen von Reaktanz oder Abwehr. Und wir haben eben einen großen Teil der Bevölkerung, die sagen, ja, ich komme mit dem Wandel nicht mehr mit.
Und das ist anders als früher. Also ich meine, es kann ja durchaus sein, dass jede Generation das Gefühl hat, wir leben jetzt in der größten Krise und überall sind Gefahrenherde und so weiter.
Ja,
das ist anders.
Man sollte wahrscheinlich jetzt auch nicht sagen, früher war alles besser. Ne? Ich glaube, das ist auch so dieser historische Nostalgismus, der ist auch fehl am Platze. Aber ich glaube, die Dinge waren früher einfacher zu ordnen. Und es gab in gewisser Weise auch ein gesellschaftliches Projekt, auf das sich viele, wenn nicht sogar alle, verpflichten konnten. Und das ist heute nicht mehr der Fall.
Was
die Fliehkräfte sind größer. Ja, vielleicht so ein sozialdemokratisches Projekt, ne? Oder man hat die soziale Marktwirtschaft. Das hat ja lange als Integrationsformel sehr gut funktioniert. Mhm. Das würde heute nicht mehr so funktionieren, weil wir eben in globalisierten Märkten uns befinden, weil vielleicht der rheinische Kapitalismus nicht mehr so funktioniert, wie er mal funktioniert hat. Mhm. Und das sind alles Dinge, die ja letzten Endes uns dazu auffordern, uns zu verändern. Und dann haben wir natürlich die Großkrisen. Ne? Also die ökologische Herausforderung ist erfordert eine so enorme Transformation, dass damit notwendigerweise natürlich auch Verunsicherung einhergeht.
Und gleichzeitig fand ich sehr interessant, dass Sie sagen, wir sind in Deutschland eine sogenannte Dromedar-Gesellschaft. Also wir sind gar nicht gespalten. Das Kamel hat zwei Höcker in der Mitte, die tiefe Spalte, wie in den USA beispielsweise. Aber die deutsche Gesellschaft ist eigentlich eine Dromedar, also mit einem langen Höcker in der Mitte des Rückens. Das heißt, die sind eigentlich relativ wenig alarmistisch, dass wir eine gespaltene Gesellschaft seien.
Ja, das stimmt. Ich will das aber nicht als Beruhigungspille sozusagen ausreichen. Mhm. Das wäre auch falsch. Es ist einfach sozusagen erstmal ein Versuch, empirisch nachzuzeichnen, ob wir tatsächlich so in zentralen gesellschaftspolitischen Fragen, ob das Migration ist, ob das Klimawandel ist, ob wir da tatsächlich irgendwie so eine Zwei-Lager-Gesellschaft sind. Wie ja beim Kamelrücken mit den zwei Höckern. Und da würde ich sagen, das sind wir erstmal nicht, sondern wir sind eine Gesellschaft, wo es einen radikalisierten, vor allen Dingen rechten, radikalisierten Rand gibt, aber tatsächlich noch eine breite, integrierte Mitte. Ob das so bleibt, kann ich nicht sagen. Das hängt auch von der politischen Dynamik ab.
Aber diese Höcker wird reizbarer.
Ja, ist im Prinzip reizbarer und vielleicht entsteht auch noch mal irgendwie was anderes. Aber ja, so ein reizbares Dromedar, haben manche Leute irgendwie gesagt. Mhm. Und das, glaube ich, das trifft auch zu. Und da gehen jetzt politische Akteure rein und versuchen, das in gewisser Weise politisch zu kapitalisieren. Ne? Ja. Da den Honig draus zu saugen. Weil wenn man große Teile der Bevölkerung hat, die irgendwie verunsichert sind und oder auch veränderungserschöpft, dann muss man natürlich mit entsprechenden politischen Angeboten kommen. Das ist sozusagen jetzt erstmal eine Entlastungsformel vielleicht mit dem Dromedar. Aber gleichzeitig muss man sagen, wir haben schon eine Spaltung in unseren Köpfen. Ne? Es gibt so etwas wie gefühlte Polarisierung. Ne? Mhm. Wenn ich Sie jetzt fragen würde oder vielleicht vor dem Buch gefragt hätte, ist die Gesellschaft gespalten, hätten Sie wahrscheinlich gesagt, ja, ist doch schon ganz schön gespalten. Mhm. Und die allermeisten Leute sagen, das ist gespalten. Es gab jetzt eine Jugendstudie, da haben selbst die Jugendlichen gesagt, wovor fürchten Sie sich am meisten? Da stand an dritter oder vierter Stelle gesellschaftliche Spaltung. Also es ist ja irgendwie ein Thema in der Gesellschaft.
Und Sie sprechen ja auch von diesem Allmählichkeitsschaden, der entsteht durch den steten Tropfen.
Genau. Das ist im Prinzip so ein Begriff aus der Versicherungswirtschaft, den ich genutzt habe. Und Allmählichkeitsschäden, das kennen ja viele wahrscheinlich, die irgendwie in Wohnungen oder Häusern wohnen. Das sind Sachen, die man lange nicht bemerkt. Meistens irgendwie durchsickernde Nässe hinter der Wand. Mhm. Und irgendwann stellt man fest, da ist irgendwie was passiert. Aber dann ist der Schaden schon sehr weit fortgeschritten, möglicherweise irreparabel. Oder man muss das ganze Bad neu renovieren. Und es wird sehr, sehr teuer. Und
also ich glaube, steht der Höcke,
füllt
den Höcker aus.
Genau, ja, so könnte man das sagen. Also, und das ist letztendlich eine Entwicklung, das sehen wir sozusagen auch im politischen Vokabular, in der Inzivilisierung bestimmter politischer Auseinandersetzungen, auch in der Rhetorik, aber auch bei den Angriffen auf Lokalpolitiker, wenn Leute irgendwie oder Familienmitglieder bedroht werden, verbale Angriffe, auch Hetzreden, das hat sich doch stark verbreitet. Und da sehe ich schon, dass sozusagen diese Einhegelung, auch die Einhegung und auch die Zügelung so einer aggressiven Konfliktaustragung, dass das nicht mehr gegeben ist. Ne? Dass man nicht mehr sagen kann, okay, wir sind unterschiedlicher Meinung. Mhm. Das ist so, das ist vielleicht nicht schön, aber wir können damit umgehen. Wir können uns trotzdem irgendwie wie zivilisierte Menschen zueinander verhalten, ob jetzt als Kollegen oder Sportfreunde oder Familienmitglieder. Und da ist natürlich bei einer erhöhten Reizbarkeit offensichtlich bei vielen irgendwie die Schwelle überschritten, dass sie dann einen Cut machen und sagen, nee, das geht gar nicht mehr. Oder sich dann auch ganz fundamental befeinden.
Herzlichen Dank, Herr Mauer, für dieses Gespräch. Das war unser Phoenix persönlich. Vielen Dank für Ihr Interesse.